Ja, ich möchte gerne heute Morgen über ein Thema nachdenken. Find your passion, finde deine Leidenschaft, weil ich gemerkt habe, selbst wenn man Jahrzehnte mit Jesus Christus unterwegs ist, kann eine gewisse Routine eintreten. Wir haben uns an alles Mögliche gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Wir lesen die Bibel. Es ist so eine gewohnheitsmäßige Sache. Und ich merke in meinem persönlichen Leben, dass ich immer wieder für mein Leben so einen Schub brauche. Und deswegen möchte ich euch einfach einladen, eigentlich ganz simpel über eure eigene Leidenschaft nachzudenken. So, jetzt möchte ich gerne von euch wissen, ob jemand mit dem Namen Dick Foxbury was anfangen kann. Kann jemand von euch, wer kann mit dem Namen was anfangen? Du, da meldet sich auch jemand? Jetzt kommt ihr zweimal auf die Bühne. Der freundliche Mann da, komm mal, ja, und die nette Dame, komm mal hier vorne. So. Das stimmt. Ja. Ja, wie schon gesagt wurde, dieser Amerikaner ist 1947 geboren und lebt im Hochsprung und wagte 1968 diesen waghalsigen Sprung und gewann auch tatsächlich die Goldmedaille, indem er wirklich rücklings über die Stange gesprungen ist. Und dadurch ist dieser Sportrevolution nähert worden. Und Foxbury hat dann gesagt, und das ist eben ein interessanter Satz, Foxbury flopst over the bar. Man könnte in Deutsch übersetzen, Foxbury plumpst über die Latte, und dieser Sprung heißt seitdem Foxbury Flop. Als diese Geschichte las und diesen Spruch dazu, habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht denkst du, dass dein Leben schon Flop ist. Vielleicht kommst du einfach in deinem Leben gar nicht weiter. Vielleicht bist du heute, jetzt, in diesen Augenblicken, in dieser Situation, wo du sagst, irgendwie bewegt sich mein Leben kein Millimeter vom Platz. Komm einfach nicht weiter. Auch mit meinem geistlichen Leben nicht. Ich komme in meiner Familie nicht weiter, ich komme in meiner Beziehung nicht weiter, ich komme auch in der Gemeinde nicht weiter, ich komme einfach nicht von der Stelle. Und am liebsten würde ich mal so habe ich denn das Gefühl, ich flopse, ich plumse so dahin. Und ich möchte uns einfach einladen, an diesem Morgen mit mir in drei Bereichen des Lebens des Apostel Paulus hineinzugucken, wie er mit so einer Situation fertig geworden ist, wo er vielleicht auch gesagt hat, ich komme einfach nicht weiter. Und zwar möchte ich das Erste nennen, die Leidenschaft für Christus. Und ich möchte dazu drei Bibelverse aus dem Philipperbrief mit uns betrachten. Die sind eigentlich sehr geläufig und sehr bekannt. Und den ersten Vers, den ich uns zeigen möchte oder lesen möchte, ist Philipper Kapitel 1, Vers 21. Da schreibt Paulus, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Das ist ja so ein bekannter Vers. Manche Leute bestimmen, dass am Ende ihres Lebens auf der Todesanzeige dieser paulinische Spruch steht, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Als der Apostel Paulus diesen Satz aufschrieb im Philipperbrief, da war er in einer Situation, wo er wahrscheinlich gedacht hat, wieso bin ich eigentlich hier? Er war im Hausarrest in Rom, in einer Art Gefängnis. Er hatte gewisse Freiheiten und er nutzt diese Freiheit nicht oder diese Gefangenschaft nicht, um zu resignieren. Er sagt sich nicht, jetzt bin ich hier in der Schloss und Triegel, ich kann sowieso nichts machen, sondern er überlegt sich in seiner Situation, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Wenn du vielleicht arbeitslos bist oder arbeitslos geworden bist, dann kannst du nach Hause gehen und kannst resigniert alles sinken lassen und kannst sagen, das Leben ist jetzt aus, ist vorbei. Oder du kannst sagen, was kann ich jetzt machen? Wenn du krank bist, nicht mehr arbeiten kannst, wenn du nicht mehr so kannst, wie du willst, was kann ich jetzt tun mit dieser Sache, die mein Leben behindert? Man kann resigniert aufgeben oder man kann fragen, und das ist das Entscheidende, wenn wir Christen sind, können wir fragen, brennt meine Leidenschaft für Christus? Brennt meine Leidenschaft für Christus? Und ich glaube, das ist wichtig. Der Apostel Paulus, der sitzt dort im Gefängnis und überlegt, dass er einigen Gemeinden einen Brief schreiben kann. Er schreibt in die Gemeinde in Philippi einen Brief, er schreibt an die Gemeinde in Kolosse einen Brief, er schreibt an Philemon einen Brief und er schreibt auch an die Gemeinde in Ephesus einen Brief. Unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Inhalte. Bleiben wir beim Philipperbrief. Als Paulus diesen Brief schrieb, da wurde er ja auch erinnert, genauso wie ich, wie viele von uns wahrscheinlich auch daran erinnert worden, wie das war, als wir selbst eingeschult wurden, wie die Kinder hier standen. Und Paulus hatte 10 Jahre, bevor er diesen Philipperbrief schrieb, die Gemeinde in Philippi gegründet. Welches Jahr haben wir heute? Jetzt, 2019. Vor 10 Jahren hatten wir. So, wo warst du 2009? Du, was hast du vor 10 Jahren gemacht? Was war vor 10 Jahren? Was habt ihr vor 10 Jahren gemacht? Da unterhält sich schon ein Pärchen. Habt ihr euch vor 10 Jahren schon gekannt? Nee. Ja, versteht ihr? Die Frage ist, ist ja in der Rückblende des Lebens und so oft ist es ja so, wenn es uns schlecht geht, gucken wir zurück und sagen, ach, wo ist die Saat geblieben? Und dann sehen wir auf manche Leute und sagen, ach, das ist aber auch ein ewiger Student. Der wird ja nicht fertig. Also wir wollen uns nochmal fragen, wo warst du vor 10 Jahren? So, und jetzt guck dir diese 10 Jahre der Spanne der Zeit an. Bist du mit den letzten 10 Jahren deines Lebens zufrieden oder sagst du eher, es ist ein Flop? Was würdest du sagen, wenn du eine Skala von 1 bis 10 hast? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend in unserem Leben, dass wir nicht einfach so dahin leben, sondern immer mal innehalten und fragen, Herr, jetzt stehe ich hier und vor da stand ich dort. Ist das eigentlich diese Zeitspanne, die Erfüllung meines Lebens, die du für mich hast? Oder bin ich einfach drauf losgerannt? Habe ich Dinge gemacht, die gar nicht in deinem Sinn waren? Und der Apostel Paulus schreibt nun an die Gemeinde in Philippi in dem Hinblick, dass 10 Jahre dazwischen gelegen haben. Und er entfacht in ihm eine neue Leidenschaft. Paulus ist zu diesem Zeitpunkt, als er den Brief schrieb, vielleicht 63 Jahre. Und er hat wahrscheinlich in Ahnen, er guckt 10 Jahre zurück auf die Gemeindegründungsbewegung in Philippi, aber er hat in Ahnen, dass er keine 10 Jahre mehr leben wird. Das ist ja der Kehrschluss. Genauso können wir fragen, was mache ich in den nächsten 10 Jahren? So, und jetzt brauchen wir nur simpel einfach mal zu rechnen. Natürlich liegt uns unser Leben nicht in unserer Hand. Aber ich bin davon überzeugt, dass unser Leben, das, was wir leben, einfach es wert ist. Das ist so kostbar, um Unnötige und unnütze Zeit vorübergehen zu lassen. Und deswegen ist mir das so wichtig geworden, dass Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Das ist die Leidenschaft, für die brennt er. Er brennt nicht für eine fromme Sache, sondern er brennt für eine Person. Und das ist mir im Laufe meines Lebens, auch in meinem Dienst, in den letzten Jahren unglaublich neu groß geworden. Wofür brenne ich? Für bestimmte Dinge, für bestimmte fromme Ansichten oder brennt mein Leben für die entscheidende Person? Und die entscheidende Person in meinem Leben hat einen Namen. Und dieser Name heißt Christus. Es geht nicht um Glaubensüberzeugungen, sondern es geht eigentlich um eine Person. Es geht um die Person des Herrn Jesus Christus. Dafür brenne ich. Das ist meine Leidenschaft. Dass mir Jesus Christus alles wird. Brennst du für Christus? Deine Leidenschaft ausgerichtet auf Christus? Auf den Namen des Herrn Jesus Christus? Es ist die Kraft, die in dem Namen von Jesus Christus ist. Wisst ihr, auch das ist so meine felsenfeste Überzeugung, wenn wir den Namen des Herrn Jesus Christus nennen, dann reden wir nicht nur von irgendeinem Gott, von irgendeiner Überzeugung, sondern die Bibel macht überdeutlich, dass der Name Jesus Christus Heil, Rettung und Kraft hat. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Bleiben wir noch einmal kurz bei dem Sterben. Wann ist Sterben Gewinn? Wenn ich merke, dass all das, was mir sonst wichtig ist, nicht mehr so wichtig ist. Wenn mir Christus groß wird. Es ist ein Rückblick und es ist ein Hinblick auf Christus. Man fragt sich ja manchmal, und es ist ja so, jedenfalls habe ich mir das so angewöhnt, wenn wir in der Bibelstunde über einen Brief nachdenken oder eine Predigtserie über ein biblisches Buch mache, bevor ich überhaupt einen Gedanken dazu äußere, lese ich so einen Philipperbrief, der hat ja nur 4 Kapitel, 104 Verse, dann lese ich dann mindestens vorher erstmal so 20, 30 Mal durch, bevor ich überhaupt was sage zu diesem Brief. Der Brief ist zu wertvoll, als dass man irgendetwas so aus dem Ärmel herausschütteln soll. Und da fragt man sich natürlich, wieso sagt Paulus, denn das Leben ist für mich Christus. Er hätte ja auch sagen können, um mal so richtig so versammlungsspezifisch zu sagen, er hätte ja sagen können, dass das Leben ist für mich der Herr Jesus. Das ist das Gleiche. Hätte er sagen können, denn das Leben ist für mich der liebe Gott oder das Leben ist für mich Gott der Vater. Er sagt nicht, das Leben ist für mich der Heilige Geist. Er sagt nicht, das Leben ist für mich Jesus Christus. Ist das egal? Ist das austauschbar oder hat das einen besonderen Grund? Also wenn ich davon ausgehe, dass die Bibel inspiriert ist durch den Heiligen Geist, hat Paulus nicht am Schreibtisch gesessen und hat gesagt, naja, ich habe oben in Vers 16 Jesus Christus benutzt, wie man im deutschen Aufsatz benutze ich dann einige Verse später dann eben das Wort Christus und weil ich das jetzt schon benutzt habe, nutze ich später dann Jesus oder wie auch immer. So hat Paulus das sicher nicht gemacht. Ich glaube, es hat einen ganz bestimmten Grund. Ich glaube auch, dass Paulus ganz bewusst das Wort Christus hier eingesetzt hat. Denn er will eigentlich mit dem Wort Christus etwas Besonderes sagen. Das Leben ist für mich Christus. Und wenn wir das wissen, ist Christus ja das griechische Wort für Gesalbte. Und ich würde jetzt zu weit führen, aber ich möchte einfach nur sagen, das Wort Gesalbte ist das hebräische Wort für Messias. Und im Alten Testament wurden 3 Personengruppen gesalbt. König, der Priester und der Prophet. Und jetzt wollen wir noch einmal fragen. Und das ist für mich am Anfang meines Glaubenslebens, da haben im hessischen Hinterland die Amerikaner sehr häufig evangelisiert. Die Eltern werden so das Jans-Team und Billy Graham und diese ganzen Bewegungen noch kennen, aber diese Amerikaner hatten es in sich. Die haben immer davon gesprochen, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Auf dem Thron deines Lebens kann nur ein König sitzen, kann nur ein Herr sitzen. Das ist das Entscheidende, dass ich mich jetzt frage, auch an diesem Tag, wer sitzt eigentlich heute an diesem Sonntag auf dem Thron meines Lebens? Eine Person, eine Sache, ein Hobby, was Frommes, was Unfrommes? Sitze ich auf dem Thron meines Lebens? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Und wenn wir aufmerksam das erste Lied in der zweiten Stunde heute gesungen haben, wisst ihr noch das Lied? Welch ein Freund ist unser Jesus? Die letzte Zeile des Liedes. Wie geht die? Oh, so ist uns Jesus alles. Wie geht das? König, Priester und Prophet. Also merk dir gut, wenn du das Wort Christus liest, dann denke automatisch durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist Christus mein König? Ist Christus mein Priester? Ist Christus mein Prophet? Die Leidenschaft, die ich anfachen möchte. Christus muss uns alles sein. Im Leben und im Sterben. Ein zweiter Gedanke, eine Leidenschaft für die Brautgemeinde. In meiner Jugendzeit bin ich ja geprägt worden, ich kam in einem kleinen Dorf zum Glauben mit 600, 700 Einwohnern. Meine Eltern waren keine Christen. Und ein Hauptwort in den 70er Jahren, wie ich zum Glauben kam, war in unserer Gemeinde der Begriff Brautgemeinde. Und der gefällt mir bis heute, weil es kein schöneres Wort gibt, um deutlich zu machen, was Gemeinde eigentlich ist. Gemeinde ist Braut. Gemeinde ist Braut. Das ist sowas Schönes. Wenn wir sagen, Gemeinde ist Leib, ja, ist auch ein schönes Bild. Gemeinde ist ein Tempel, auch ein schönes Bild. Aber Braut, das Schönste von allem. Und das prägt mein Leben. Zu sagen, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinde ist wie eine Braut. Und jetzt möchte ich euch nochmal einladen, einige Verse aus dem Philipperbrief oder Philipper 1, Vers 7 zu lesen. Da heißt es, so ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Das ist also so der Gedanke. Paulus, der schreibt über die Gemeinde in Philippi, ich habe dich im Herzen. Ich habe euch im Herzen. Die Geschwister im Herzen zu haben. Das ist Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis und sagt, ich habe die Geschwister in Philippi in meinem Herzen, da sind sie ganz fest drin. Man kann auch in der Übersetzungsvariante umdenken, das steht in den Fußnoten, meistens in guten Elberfelder in Übersetzungen, dass es umgekehrt heißt, so ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt. So kann man es auch übersetzen. Das heißt, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wer ist im Herzen? Wisst ihr, wenn Gemeinde nur für uns da ist, wenn wir am Sonntag einen schönen Gottesdienst haben, das ist zu wenig. Gemeinde ist mehr als nur Gottesdienst zu feiern. Eine gute oder eine schlechte Predigt zu hören. Sondern Gemeinde besteht darin, dass wir uns gegenseitig im Herzen haben. Das ist Braut. Das ist Braut. Vor 2 Jahren hat eine unserer Töchter geheiratet und die kam dann, hat in Gießen studiert, hat ihren Mann dort kennengelernt und kam dann auf die Idee, ihr Hochzeitskleid in Ostfriesland zu kaufen. Und ich bin ja auch so ein bisschen, so ein bisschen interessiert an allem. Und dann kam sie, die Hanna mit ihren Schwestern und die Mama. Und ich habe mich auch schick gemacht, ich wollte auch mit das Brautkleid aussuchen. Aber ich durfte nicht. Naja, das ist anscheinend Frauensache, keine Ahnung, jedenfalls. Kamen die und kamen nicht wieder und endlich kamen sie dann und ich bin natürlich neugierig, ja, ist alles gut. Die hat ein gutes Brautkleid und das muss noch umgenäht werden und das dauert jetzt ein paar Wochen und ja, beruhige dich, sie hat auch, habe ich dann gefragt, hat sie einen Schleier, ja, beruhige dich, hat auch einen Schleier und ja, gut, alles klar so. Und nach ein paar Wochen kam Hanna und wollte das Brautkleid kommen und es dauerte noch viel länger, bis die zurückkommt. Das habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch irgendwie gar nicht, dass das so lang dauert. Und dann kamen die und dann sagten die, ja, als wir das Brautkleid abgeholt haben, war kein Schleier da. Und dann hat die Verkäuferin den Schleier gesucht. Und gesucht und gesucht und dann haben die da in dieser Schleierfabrik dachte immer, Schleier, das schneidet man da ab, zack, zack oder was weiß ich. Jedenfalls musste da angerufen werden. Inzwischen war diese Schleiermachfabrik Konkurs, hatte die angemeldet. So. Und dann gab es doch irgendwo, lag der Schleier irgendwo zerknittert irgendwo und der Theke und dann kam der Schleier doch noch. So, und ich hatte dann Wochen später bei der Hochzeit die Ehre, sollte ich die Hanna dann zu dem Traualtar führen und wir sitzen in der Wohnung und ich sehe dann das erste Mal in diesem wunderbaren Kleid und dann drehte ich die Hanna um und sage, Papa, wie findest du das? Und ich, Blödmann, sage, naja, die Knopfreihe ist etwas schief. Die Knopfreihe ist etwas schief. Eine Frau, rot, Hanna rot, Knopfreihe schief. Ich hätte mir auf die Lippe, auf die Zunge beißen können. Sven herbei und versucht diese Knopfreihe wieder gerade zu richten. Und ich war, obwohl ich gar nicht gemacht habe, schon selbst klatschnass geschwitzt. Ja. Und dann haben sie dann gefragt nach einer Weile, ist die denn jetzt gerade? Und da habe ich mich nicht getraut, dass ich gesagt habe, naja, habe ich gesagt, ja. Wisst ihr, wenn wir in der Gemeinde anfangen, an einer Braut, es geht ja um den Begriff Brautgemeinde. Wenn wir anfangen, an dem Brautkleid die schiefe Knopfreihe zu gucken, sehen wir nicht mehr die Braut. Und das ist das Gejammer in ganz vielen Gemeinden, dass man nicht die Braut sieht, sondern eine schiefe Knopfreihe. Was man noch alles besser hätte machen können, was man noch alles hätte anders machen können. Naja, jetzt war die Knopfreihe ja einigermaßen richtig. So, ich dann mit meiner Tochter runter, was natürlich mir wieder auffällt, wo ist denn jetzt der Schleier? Ja, wo ist jetzt der Schleier? Aber ich habe nicht getraut, noch was zu sagen. Wie gesagt, nee. Vielleicht ist er doch nicht gekommen, vielleicht hat es doch anders überlegt. So, dann sind wir losgefahren. Ich aus dem Auto raus, unsere andere Tochter stand da und plötzlich, naja, wie aus dem Nickstag, hatte die Lydia, der Hanna, eben diese Spitze da auf dem Kopf festgemacht, war alles in Ordnung. Wir machen uns oft zu viel Gedanken. Aber das hat mir unglaublich geholfen, auch in der Gemeindegründungsarbeit in Lenzburg, auch in der Gemeindeaufbauarbeit. Geht es jetzt um eine schiefe Knopfreihe? Oder geht es um fundamentale Sachen? Und Paulus wusste ganz genau, dass in dieser Gemeinde war nicht alles Gold, was glänzte. Oh ja, wir fragen uns seit 2000 Jahren, was hatten denn die beiden Schwestern miteinander, die Syntyche und die Euodia? Seit 2000 Jahren stehen diese beiden Frauen für ein Synonym dafür, dass diese beiden Schwestern in der Gemeinde sich nicht vertragen haben. Und vielleicht ging es nur um einen Quetschenkuchen oder sowas. Es steht um eine schiefe Knopfreihe. Und die beiden Schwestern sind so aneinander geraten, wegen irgendeiner Sache, dass die wahrscheinlich gar nicht mehr miteinander geredet haben, gar nicht mehr zusammen zurechtkamen. Und Paulus sagt in dieser Situation, ein Vers später, freut euch doch im Herrn alle Wege, freut euch doch, denkt doch nicht so viel an diesen Unsinn, wo ihr euch kaputt macht. Und das möchte ich erwecken. Wenn du eine Leidenschaft hast, dann wünsche ich dir, dass du sie für die Brautgemeinde hast, in der du zu Hause bist. Der dritte Gedanke, Leidenschaft für die unsterblichen und verlorenen Menschen. Dazu auch einen Vers, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechtes, unter dem er leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Bitte, auf der einen Seite ist es Christus. Ich kam frisch, 1990 frisch, von meinem Theologiestudium voller Eifer nach Schleswig-Holstein. Und wir wohnten dann in Kropp und wir hatten verschiedene Hauskreise in Richtung Friedrichstadt hinaus. Wer diese Gegend kennt, weiß, dass das eine ziemlich öde Gegend ist. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich im Auto saß, jung, voller Power und habe gedacht, müssen sie doch Menschen bekehren. Und bin durch diese Dörfer gefahren, in Schleswig, also da. Und plötzlich fing ich während dem Autofahren wirklich, überkam es mich und fing laut an zu heulen. Buchstäblich habe ich gesagt, Herr, das kann ich alles gar nicht. Hier gibt es so viele Menschen, die noch niemals den Namen des Herrn Jesus Christus gehört haben. Und sie brauchen den Herrn Jesus, sonst marschieren sie in die Hölle, sonst gehen sie in Ewigkeit verloren. Wir sind Menschen inmitten eines vertreten und verderbten Geschlechtes, und das überhaupt bewusst, dass wir in einer Welt leben, wo Menschen verloren gehen in die Ewigkeit. Und da, als ich da im Auto saß, da kam mir plötzlich so ein unerlaubter Gedanke. Da habe ich gedacht, wenn doch Wasser selig machen könnte. Wenn doch Wasser selig machen könnte. Dann würde ich auf der Stelle mir eine Gießkanne kaufen und würde die Leute nass machen. Aber Wasser macht niemand selig. Versteht ihr? Wasser macht niemand selig. Selig macht nur eine Person. Und diese Person stellt Paulus hier ganz deutlich, ist der Herr Jesus Christus. Darum geht es. Die Menschen müssen von Jesus Christus hören. Und wir müssen diesen Namen bewusst nennen. Es genügt nicht, wenn wir sagen, ach, fangt doch an Gott zu glauben. Die Bibel macht es fest an dem Namen von Jesus Christus und nicht an irgendeinem bloßen Gottglaube. Ich möchte drei Beispiele nennen. In der Dea-Spektrum gab es eine Annonce über ein Buch, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Schon sehr provozierend. Aber muss jeder Christ gelesen haben. Und ich habe ja so viele Bücher und habe gedacht, soll ich mir das noch kaufen? Und da habe ich, wisst ihr, die Entscheidung, weshalb ich das Buch gekauft war, habe ich gedacht, na, das ist einer der wenigen Autoren, der hat den gleichen Vornamen wie ich, deswegen lese ich das mal. Und dieser Erik Flücke erzählt, er lebt in Köln. Er ist Kommunikationstrainer. Der erzählt folgende Geschichte und die hat mich unglaublich gepackt, die möchte ich gerne noch sagen. Der Erik Flücke ist unterwegs, es nisselt, es regnet, er wohnt in der Nähe vom Kölner Hauptbahnhof und muss zu einem Seminar nach Stuttgart. Und der Alt, er hat überhaupt keine Lust, es regnet und dann, als er so dahin läuft mit einem leichten Tempo, hört er plötzlich jemand neben sich reden. Und zwar eine englische Stimme. Denkt Erik Flücke, das ist ein Tourist, der will bestimmt zum Kölner Dom. Er hört excuse me. Und jetzt sage ich es auf Deutsch weiter, damit wir es verstehen. Dieser vermeintliche Amerikaner oder Engländer sagt, excuse me, entschuldige bitte. Erik Flücke dreht sich um und will ihm den Weg zum Dom erklären. Da sagt dieser Engländer oder dieser englisch sprechende Mann, weißt du, dass Jesus dich liebt? Excuse me. Did you know that Jesus loved you? Der Erik Flücke bleibt mit dem Regen stehen. Das ist mir noch nie passiert. Da kommt ein Mensch, ein wildfremder Mensch, der sagt, das Einzige, was mir wirklich hilft, weißt du, dass Jesus dich liebt? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Wann hast du das letzte Mal jemandem gesagt? Das ist ein einfacher Satz. Und Erik Flücke sagt, weil wir alles viel zu kompliziert reden und benennen, kommen wir nicht zum Eigentlichen, zu dem einfachen Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus liebt dich. Das müssen wir den Menschen sagen. Das einfache Evangelium. Das zweite Buch ist wieder neu aufgelegt, aber es ist auch ein älteres Buch von Oswald Smith. Dieser Mann, der in die Mission gehen wollte und wiederholt verhindert worden ist durch Krankheit, durch andere Umstände, hat dieses weltbekannte Buch geschrieben, was Tausende und Abertausende Christen motiviert hat, in die Mission zu gehen. Ich habe dieses Buch auch wiederholt gelesen, weil ich genau weiß, dass mir diese Geschichte von der glühenden Retterliebe von Oswald Smith einfach den Motivationsschub gibt, dass in dieser Welt Menschen, und das sagt ja dieser deutsche Titel, glühende Retterliebe, dass wir einfach den Menschen die ganze Liebe von Jesus Christus deutlich machen müssen. Und das lebt uns Paulus im Gefängnis vor, inmitten eines verkehrten und vertretenen Geschlechtes. So, das dritte Beispiel. Dieses Bild stellt Anna Margarete Kuhl dar, die ist Ehefrau gewesen, eine Mutter von 8 Kindern, hat eine Bäckerei, Landwirtschaft, lebt im hessischen Hinterland. Und die Geschichte von dieser Frau ist schon etwas faszinierend. Wenn man das mal so liest, wie alt sie ungefähr war, 1886, kommt sie mit 17 Jahren durch die Erweckungsbewegung zum Glauben. ein kleines Dorf mit 300-400 Einwohnern. Dort entsteht im Zuge dieser Erweckungsbewegung eine winzige Methodistenkirche, die schließt sich dort an. Nochmal, dieses Dorf mit 400-500 Einwohnern. 1887 entschließt sie sich, mit 18 Jahren nach Hamburg zu gehen, um Diakonisse zu werden. Das ist eine damalige Verhältnis in der Weltreise gewesen von 400 Kilometern. Dieses junge Mädchen hatte eins, und so wird gesagt, hat sie immer erzählt, sie war durchdrungen, den Menschen in Hamburg, in dem Methodistenkrankenhaus Elim, zu sagen, Jesus liebt dich. Mit 22 kehrt sie von Hamburg zurück, voller Enttäuschung. Nochmal, 1891. Die Mutter Oberlin hatte ihr gesagt, rede nicht, obwohl frommen Umfeld, rede nicht so viel von Jesus. Du musst den Leuten die Verbände wechseln, rede nicht so viel von Jesus. Und da sagt diese junge Frau, dann bin ich einfach verkehrt am Platz. Und zur gleichen Zeit liegt Gerzi wieder zurück im Heimatdorf, ein junger Mann mit TB im Bett, also mit Tuberkulose. Er weiß, dass sie Diakonisse ist. Und wir wissen wahrscheinlich, alle Diakonisse haben ein Gelübde abgelegt, dass sie man nicht heiratet. Aber dieser Jakob, dieser junge Mann, liegt zu Hause im Bett und betet, Herr, wenn du die Magdalene, das Market, von Hamburg wieder zurückschickst, dann werde ich wieder gesund und ich werde sie fragen, ob sie mich heiratet. Und es ist tatsächlich so, der kranke Mann liegt im Bett, es klopft an die Tür. Und wer kommt zu diesem Zimmer rein? Die 22-jährige Magdalene. Die heiraten, bekommen 8 Kinder. Treten aus der Methodistenkirche aus, treten in eine freie Gemeinschaft, bauen ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer großen Stube für Versammlungen und einem sogenannten Prophetenstübchen, wo man Reiseprediger und Bibelkomplotteure beherbergt. Dieses Bild nun, das sagt meine Urgroßmutter. Ich habe oft gefragt, stell dir das vor, meine Urgroßmutter wäre Diakonisse geblieben. Hätte sie nicht heiraten dürfen, hätte sie nicht da sein können. Aber dieses Bild macht etwas deutlich. Das, was ihr Leben geprägt hat. Sie wird gefragt, was sitzt du denn da immer auf deinem Stuhl mit so einem Buch in der Hand? Und inmitten dieser Haushalt, der Bäckerei, der Landwirtschaft, der 8 Kinder, sagte unsere Urgroßmutter, ich lasse mich von Jesus lieben. Das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Liebe, die wir von dem Herrn Jesus Christus bekommen, dass wir sie uns anscheinen lassen wie die Sonne, dass wir uns in Jesus Christus buchstäblich sonnen, dass wir Zeiten haben, wo wir uns wirklich einfach vielleicht nur hinsetzen und sagen, Herr, du musst mich jetzt ganz fest gern haben, du musst mich ganz fest lieben, du musst mich jetzt ganz festhalten. Und dass wir dann wieder aufstehen können, um in den Alltag hineinzugehen. Und zu sagen, meine Kraft für mein Leben kommt nicht von einer Sache, sondern von der Hauptperson, von dem, der mein Leben ausmacht, Jesus Christus. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, einfach ganz neu zu überlegen. Vielleicht brauchst du diesen Platz, in dem du wirklich ganz neu wieder mit dem Herrn Jesus Christus anfängst. Vielleicht musst du wieder ganz neu über die Brautgemeinde nachdenken und nicht so viel herumnörgeln an der schiefen Knopfreihe. Und vielleicht musst du wieder ganz neu dich aufmachen und zu sagen, ich möchte losgehen, um den Menschen von Jesus Christus zu sagen. schlage vor, dass wir jetzt noch beten, dann wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. Und ich möchte euch einfach einladen, mitzubeten. Bitte, wir wollen dazu aufstehen. Und vielleicht können die Sänger schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte euch einfach noch einmal einladen, auch für Sie, dass jeder auch für sich im Herzen betet. Brauchen nur wenige Sätze zu sagen, vielleicht nur wenige Worte. Vielleicht braucht nur die Anrufung des Namens des Herrn Jesus sein. Der Herr möge dein Leben segnen und dich zum Segen setzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns begegnest, auch jetzt in diesen Augenblicken, dass du nicht irgendwo weit draußen in weiter Ferne bist, sondern dass du ganz nah zu uns kommst, dass du in unser Herz hinein willst. Vielleicht haben wir dich irgendwo in einer Rumpelkammer versteckt, die wir gar nicht gerne öffnen. Herr, vielleicht sind wir zu solchen Menschen geworden, die zwar irgendetwas Frommes tun an einem Sonntagmorgen, aber die irgendwie gar nicht weiterkommen, die in so einer Flop-Situation sind. Herr, danke, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dass wir zu dir kommen dürfen, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass in deinem Namen Kraft ist und dass in dem Namen von Jesus Christus Heil ist und dass in dem Namen des Herrn Jesus Christus Kraft für uns schwache Menschen ist. Herr Jesus, und deswegen rufen wir dich an. Und wenn wir miteinander singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, dann lass uns das nicht nur als ein frommes Bekenntnis singen, sondern lass uns das wirklich im Bewusstsein tun, dass wir das echt in diesen Augenblicken wollen und es auch nicht gestatten, dass irgendwelche Kräfte und Mächte, auch satanische und dämonische Mächte, es verhindern, dass wir die Kraft des Namens Jesus erleben. Amen.